HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zur 86. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße an meiner Seite zum einen meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Kai.
Und natürlich haben wir auch am Tag nach dem HSV-Debakel in Osnabrück wieder einen hervorragenden Gast, mit dem wir das ganze HSV-Geschehen ein wenig ordnen wollen. Vorstellen muss man ihn eigentlich nicht, weil beim HSV kennt ihn jeder seit seiner Zeit im Volkspark zwischen 2000 und 2003. Aber auch in Fußball-Deutschland ist er eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Zum einen wegen seiner Expertentätigkeit bei Sky, zum anderen auch wegen seiner Sprüche. Und für unsere Vorstellung kommt hier ein kleines Best-of-Erik-Meyer-Sprüche.
Und der Trainingsplatz ist Champions League.
In Holland haben wir nicht nur Rasen zu rauchen, aber auch zum Trainieren. Ne?
Maastricht war ich gesetzt. Brauchte die Kneipe nicht das Bier bezahlen. Ich war the man in town.
Rote Karte, wofür?
Ich habe das Wort, ich habe ihn beschimpft. Ich habe ihm einen Mixer mit W genannt.
Du hast hier gespielt von 93 bis 95?
93 bis 95.
Wieso ging es dann nach Deutschland?
Ja, weil ich einen riesen Konkurrent hatte hier. Der hieß Ronaldo, kam aus Brasilien.
Hat man schon mal gehört, glaube ich.
Und er hat nachher eine ordentliche Karriere gemacht. Ich habe ihm da ein bisschen mitgeholfen.
Natürlich.
Und für ihn Platz gemacht.
Ja, wir begrüßen den Ronaldo des niederländischen Meers, den früheren HSV-Stürmer und heutigen Sky-Experten Erik Meyer. Moin, herzlich willkommen, Erik.
Moin, moin.
Ja, Erik, der HSV, also ja im Prinzip dein HSV, hat gestern 2-3 in Osnabrück verloren und wirklich nun jetzt auch die letzte Aufstiegschance verspielt. Darüber müssen wir natürlich heute mit dir reden. Du wirst sicherlich eine Meinung dazu haben. Aber bevor wir das tun, musst du zunächst einmal etwas anderes aufklären. Es ist 9 Uhr morgens, heute am Montag. Wo bist du denn gerade und hast du schon deine erste Trainingseinheit hinter dir?
Guten Morgen, Männer. Ja, es ist früh morgens, sicherlich für einen Fußballer. Aber ich habe jetzt eine neue Sportart entdeckt und das ist Triathlon. Das mache ich jetzt schon eine Anzahl an Jahren. Wollte das eigentlich in meinem 50. Lebensjahr Challenge Rot machen, das größte Triathlon-Ereignis in Deutschland oder vielleicht in ganz Europa. Leider ist das durch 10/19 mir nicht gelungen. Und ich versuche es jetzt nochmal am 5. September. Dann findet er statt. Das heißt, dass ich dann einen Full-Distance Ironman machen werde. Und hoffentlich dann auch im Ziel ankomme, um da ein frisch gezapftes Bier zu trinken.
Wie lange trainiert man dafür, um einen Ironman hinter sich zu bringen?
Normal brauchst du ungefähr ein Jahr Aufbau, um dies zu schaffen. Und dann gehe ich davon aus, dass du vorher schon sportlich bist und du entweder auf dem Rad schon unterwegs warst, schon gelaufen bist und ein gutes Gefühl hast beim Schwimmen.
Aber ist das dein erster Triathlon, den du dann als Wettkampf absolvierst oder hast du schon mal einen hinter dich gebracht?
Ja, ich habe schon Viertels gemacht und Halben. Letztes Wochenende war ich in Riccione in Italien und habe dann auch einen Halben gemacht. Zum Beispiel Sebastian Kienle hat er auch mitgemacht. Den habe ich dann ein bisschen vor die Füße gelaufen. Nein, der ist vor mir gestartet, weit vor mir gefinisht auch. Aber das war schon ein guter Test Richtung, Richtung Rot. Zwischendurch mache ich noch ein Heimspiel am 1. August. Tag vor meinem Geburtstag darf ich hier in Maastricht nochmal antreten. Dann ist auch ein halber Triathlon. In die Maas schwimmen, mein Fluss, in meine Stadt laufen und in meine Umgebung, Limburg, so heißt die Gemeinde, die Provinz hier, radeln. Also da freue ich mich riesig drauf.
Was würden denn deine ehemaligen Trainer sagen, wenn dass du jetzt plötzlich so ein Trainingsgleis an den Tag legst?
Ich denke, dass sie sagen würden, das ist logisch. Weil ich musste knallhart trainieren, um gut zu sein, um auf Profiniveau akzeptabel gut zu sein. Und ich war immer jemand, der gerne trainiert hat, am liebsten noch ein bisschen länger. Weil ich wusste, dass das eine Qualität von mir war, Durchsetzungsvermögen, extra Einheiten machen, um besser zu werden. Und das mache ich eigentlich jetzt wieder. Triathlon ist Stunden machen. Ist üben, 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 machen, machen, machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einfach Spaß dran. Und in meinem Körper ist so ein kleines Mannequin drin, der sagt, beweg deinen Arsch. Und tja, das mache ich dann mal.
Wir haben ja gerade eben schon mal einen Auszug deiner Sprüche gehört. Neulich hast du es mal wieder mit einem Spruch auch in unsere Berichterstattung geschafft. Das war nach dem 1:1 gegen Regensburg. Da hast du bei Sky gesagt, du erinnerst dich natürlich, dass der HSV dir auf den Sack geht. Wie ist denn jetzt dein aktueller Gefühlszustand nach den Niederlagen in Osnabrück? Der HSV hat jetzt zum dritten Mal den Aufstieg verspielt. Du hast wahrscheinlich vor der Saison auch mit etwas anderem gerechnet. Wie denkst du jetzt aktuell über den HSV?
Naja, das auf den Sack gehen hat sich nicht geändert. Es ist eigentlich unglaublich, dass unser Club es wieder nicht geschafft hat, mit so ein gut bestückter Kader in einer der schönsten Städte Deutschlands, vielleicht die schönste Stadt, sowieso die schönste, wo ich gewohnt habe in Deutschland, mit einem Umfeld, das normalerweise stimmt, um Bundesliga zu spielen, um es dann nicht zu schaffen. Da stimmt das totale Paket nicht. Ich habe Jahre geguckt und den Kader gesehen, der nicht gut zusammengestellt war. Und ich hatte dieses Jahr echt das Gefühl, dass der Kader gut zusammengestellt war. Und dass man mit Dörre oder auch noch einen Stürmer hatte, den man nur füttern muss. Und dann steigst du auf. Allerdings ist das Füttern gestoppt worden. Und dann, dann stirbt der Verein.
Die Fütterung ist gestoppt worden. Und über die Gründe wollen wir auf jeden Fall sprechen. Es gibt eine passende Sprachnachricht dazu von einem sehr netten Kollegen von dir, der sich sehr gut in der zweiten Liga auskennt, nämlich Yannick Erkenbrecher, Zweitliga-Experte von Sky, und den hören wir einmal jetzt.
Lieber Erik, hier ist der Yannick von Sky. Wir haben ja viele Sendungen gemeinsam moderiert, du an meiner Seite in der letzten Saison. Für mich bist du immer Champions League, 100% Meier. Wir kommen heute nicht drum rum, über das zu sprechen, womit du eigentlich gar nichts zu tun hast. Die zweite Fußball-Bundesliga. Ich weiß, sie liegt dir am Herzen, weil dein Hamburger SV genau dort spielt und genau dort bleiben wird. Ein viertes Jahr HSV, zweitklassig, kann man fast gar nicht in Worte fassen. Ich weiß, wie schwer dir diese Expertise fällt, aber mich würde natürlich interessieren, wie bewertest du die Saison des Hamburger Sportvereins und wie schwer wird es dann nächstes Jahr oder vielleicht jemals wieder rauszukommen aus dieser zweiten Liga, denn die Konkurrenz, die wird ja nicht kleiner. Ich sag nur Schalke 04. Erik, ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich auf deine Antwort.
Ja, der Champions-League-Experte Erik Meier soll jetzt einmal unseren Zuhörern erklären, wann geht's wieder aufwärts mit dem HSV?
Ja, schön. Mit Janik mache ich ja sehr oft am Freitagabend dein Verein, wo wir über die Vereine in der ersten Liga sprechen. Und ich hätte da so verdammt gerne mal wieder den HSV dabei gehabt, um da mal drüber zu quatschen, zu diskutieren und auch mal taktische Sachen anzukurbeln. Ja, es tut schon weh. Weißt du, was ich Angst habe? Dass wir langsam so werden wie Kaiserslautern. Großer Club, Ansehen, tollen Spieler, europäisch spielen, Meister werden und plötzlich aus dem Nichts raus durch Missmanagement, durch vielleicht auch ein bisschen Pech, rutschst du ab und bist du ein Nobody. Und das kann ich mich in Hamburg überhaupt nicht vorstellen, dass wir Nobody sind, weil wir sind HSV.
Dann lass uns mal versuchen, die Dinge so ein bisschen zu ordnen. Hast du das Spiel gestern gesehen oder hast du den Zusammenschnitt gesehen?
Ja, ich habe Zusammenschnitt gesehen. Ja, davon wirst du nicht fröhlich natürlich. Du läufst eigentlich andauernd hinter die Musik her. Und das ist eigentlich schon die letzte, eigentlich schon seit Winter Break. Davor hatte ich noch das Gefühl, dieses Jahr wird es klappen. Wir haben Spiele souverän gewonnen, wir haben reichlich Tore geschossen. Da hatte ich echt das Gefühl, das ist okay so. Aber ab der Winterpause, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie ist da eine Blockade vielleicht, dass man schon gedacht hat, weißt du was, ich muss schon mal einen Berater schon mal schicken, weil mein Vertrag von der zweiten Liga ist natürlich nicht so hoch wie der Vertrag in der ersten Liga. Vielleicht hat es da was mit zu tun. Aber seit dann ist da irgendwie so ein Schnitt gemacht und waren die Leistungen nicht mehr gut. Und das Wichtigste, was ich gesagt habe, wir haben ja nicht mehr so reichlich Tore geschossen und wir haben auch unseren Freund der Rodde nicht mehr gefunden da vorne. Sonst hätte der auch seine 40 Stück gemacht, genau wie Lewandowski.
Die Leistungskurve ging auf jeden Fall bergab in der Rückrunde, du hast es gerade gesagt. eigentlich war der Aufstieg ja schon vor ein paar Wochen erstmals schon mal verspielt. Jetzt kam ja dann aber doch wieder ein bisschen Hoffnung wieder auf mit dem Trainerwechsel und dem 5:2-Sieg gegen Nürnberg. Hast du das auch so bewertet wie viele Fans, dass man natürlich dann nochmal bis zum letzten so ja Strohhalm dann auch nochmal dran glaubt?
Ja, man hofft natürlich doch auf die Reaktion, aber du hast dann das eine Spiel, das macht es dann nicht. Dann musst du echt in der Serie, dann hättest du alle Spiele ja gewinnen müssen. Und der Rest schläft ja auch nicht. Man hat ja Kiel gesehen. Die Mannschaft ist nicht umsonst so weit gekommen im Pokal, weil sie einfach eine gute Mannschaft sind. Zusammen sind sie sehr gut. Und das habe ich die zweite Hälfte der Saison bei HSV vermisst, dass man zusammen stark ist. Es war dann mal den hatte man ein gutes Spiel, dann hatte mal den anderen ein gutes Spiel. Aber im Großen und Ganzen hat es einfach nicht gepasst. Und du hast so viele Tore geschluckt, das kannst du nie im Leben vorne wieder reinschießen.
Wie hast du denn den Trainerwechsel vor einer Woche bewertet? War das für dich überraschend oder hast du da irgendwie nach dieser Serie von Misserfolgen, nach den Spielen Sandhausen und Regensburg, hast du damit gerechnet, dass der HSV nochmal diese Karte ziehen wird? Und hast du die Hoffnung, dass es besser läuft, als es jetzt am Ende gelaufen ist?
Ja, du hoffst natürlich immer, dass es besser wird danach. Es ist eigentlich unglaublich, dass es manchmal passiert, dass der gleiche Kader mit dem gleichen Spieler einen anderen Kerl vor die Gruppe bekommt, der etwas anders spricht, der vielleicht die Hütchen 3 Zentimeter mehr nach rechts legt und plötzlich läuft die Maschinerie. Ich glaube, dass da ein Verein wie Mainz es etwas anders gemacht hat. Die haben radikal und auch sehr weit im Voraus die Entscheidung getroffen. Wir machen da jetzt Schluss, weil wir sehen, dass etwas nicht gut funktioniert. Und da hat es funktioniert. Und beim HSV hat das nicht funktioniert. War es zu spät? Ja, das ist hinterhergerede. Da sind wir alle 3 schlauer, weil wir jetzt wissen, dass es nicht geklappt hat.
Es kann ja eigentlich nicht immer am Trainer liegen hier in Hamburg. Dafür hat man ja auch schon viel zu unterschiedliche Typen ausprobiert. Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich ja anfangs der Saison gedacht hattest, okay, der Kader ist jetzt eigentlich gut genug zusammengestellt, ja, um den Aufstieg zu schaffen. Wer ist denn jetzt aber hauptverantwortlich dafür, dass der Aufstieg wieder verspielt wurde? Ist es am Ende doch das Management um Jonas Bold und Michael Mutzel, die auch langsam unter Druck geraten? Ist es dann doch wieder der Trainer? Sind es die Spieler?
Ja, der große Nachteil ist natürlich, wenn du den ganzen Know-how im Fußball auch wieder zur Seite schiebst, dann musst du wieder ganz neu anfangen. Und wie oft haben wir das schon die letzten Jahre gemacht? Es wird langsam lächerlich. Ja? Jeder lacht über den HSV und das ist etwas, was mir wenigstens ein sehr schlechtes Gefühl gibt, weil das gehört sich nicht. Ein Verein mit Stil, mit Würde, mit einer Historie und da wird er so drüber gelachen, weil ja jeder Spieler, der zum HSV kommt, schlechter wird und jeder Trainer, der zum HSV wird, es nicht schafft, diese Mannschaft in Bewegung zu bekommen. Also ich denke, dass man das Management sitzen lassen muss und man einen Trainer finden soll, der zu diesem Kader passt. Und dann gehen wir nochmal ein 5. Mal da rein und ja, vielleicht etwas mehr die Auswahl Richtung Charakterspieler als Richtung Jungs, die 27 Tattoos auf den Körper haben.
Ja, erstmal kommt das 4. Mal, bevor dann hoffentlich nicht das 5. Mal kommt. Schauen wir mal. Aber genau diese Frage musste natürlich auch gestern Jonas Bold beantworten. Dein Sky-Kollege Jurik Rohrbeck war in Osnabrück dabei und hat mit Jonas Bold über die Folgen des dritten Nichtaufstiegs gesprochen. Hören wir mal ganz kurz rein, was Jonas Bold geantwortet hat.
Ich habe jetzt nichts anderes vernommen, im Gegenteil. Ich habe einen sehr guten Austausch mit dem Aufsichtsrat, mit meinem Vorstandskollegen, mit der Direktorenebene, die da liebt, dass es Leute gibt, die dann natürlich jetzt wieder Schuldige suchen, Köpfe fordern, gehört dazu. Aber also aus meiner Sicht gibt es da keine Anzeichen und ich beschäftige mich auch ehrlich gesagt relativ wenig damit.
Also Jonas Bold beschäftigt sich nicht damit, dass er möglicherweise jetzt auch das Vertrauen entzogen bekommen könnte, ob von den Fans oder vom Aufsichtsrat. Du hast es ja im Prinzip gerade auch gesagt, du würdest dich auch dagegen aussprechen. Du bist jetzt der Meinung, Fehler analysieren, völlig klar, aber dann am Ende weitermachen mit dem Führungspersonal.
Ja, dachte ich schon, weil ich auch noch immer die Meinung bin, dass der Kader am Anfang der Saison sehr gut war. Und das hat ja auch funktioniert. Also irgendwie ist es was anderes. Es ist nicht die Zusammenstellung vom Kader oder derjenige, der das gemacht hat, sondern ist dann vielleicht etwas mehr auf die Psyche-Ebene, weil man auch mit Druck umgehen muss, um aufzusteigen und auch in Hamburg spielen zu können. Mit der Medienlandschaft, die knallhart und zu Recht auch knallhart ist, wenn man da eine Funktion hat beim HSV.
Jetzt ist es in den letzten 3 Jahren immer so gewesen, dass der HSV in die Saison gestartet ist und man gesagt hat, eigentlich muss dieser Verein aufsteigen. Es gab zwar mal Stuttgart, es gab mal Köln als große Gegner. In dieser Saison gab es eigentlich gar nicht diesen großen Gegner und trotzdem haben die es nicht geschafft. Nächste Saison ist das ein bisschen anders. Schalke kommt auf jeden Fall in die zweite Liga. Dazu vielleicht noch Köln, vielleicht Bremen, weiß man noch nicht ganz genau. Glaubst du denn, dass der HSV überhaupt wieder mitspielen kann um den Aufstieg? Oder ist es vielleicht auch ganz gut für den HSV, dass er das erste Mal aus so einer Underdog-Position vielleicht nach oben kommen könnte?
Ja, HSV ist in die zweite Liga natürlich nie Underdog. Aber ich weiß schon, was du sagen möchtest. Stell dir vor, dass Werder Bremen, Schalke und HSV da spielen, ja, dann wissen alle drei, dass es 2 Plätze gibt, die direkt hochgehen. Für den dritten musst du dann kämpfen. Vielleicht wird der Druck dann ein bisschen auf 6 Schultern verteilt, statt immer nur auf die Raute gelegt. Und das ist vielleicht ein kleiner Unterschied.
Der HSV braucht jetzt aber erstmal wieder einen neuen Trainer vor allem. Horst Rubisch hat gesagt, dass er nur interimsmäßig bis zum Saisonende übernimmt. Hast du einen Tipp für uns? Wer wäre möglicherweise dein Wunschtrainer?
Puh. Ja, HSV und holländische Trainer ist natürlich nicht so ein Riesenerfolg gewesen bis jetzt.
Och, das waren bessere Zeiten als aktuell, ne? Als Martin Jol noch hier war.
Ja, dann werde ich Marc von Bommel nicht nennen.
Aber das finde ich eine interessante Idee übrigens. Wahrscheinlich würde er nie kommen, aber das wäre ein interessanter Name auf jeden Fall.
Ja, ich denke nur an jemanden, der noch nicht das Allergrößte erreicht hat, der allerdings dann riesen Hunger hat, was zu schaffen, der mit jungen Spielern arbeiten kann und muss, weil es wird so sein, dass du nicht die Topstars in dein Kader haben wirst. Ja, da habe ich dann nur so dran gedacht. Deutschsprachig, puh.
Ruf ihn doch mal an. Also ich finde das eine charmante Idee, ehrlicherweise.
Ich glaube, HSV muss das eine charmante Idee finden.
Wahrscheinlich.
Im Anrufen ist es nicht schwierig. Dann wähle ich deine Nummer und sage, Marc, wie geht's dir? Und Hamburg ist nicht so weit. 5 Stunden fahren. Frag deinen Schwiegervater mal, wie es da war. Er war ja nicht so lange da, aber...
Die Aufgabe ist natürlich wirklich nicht so einfach hier in Hamburg. Also man soll zum einen aufsteigen, zum anderen darf man nicht sagen, dass man aufsteigen soll. Zum anderen hat man mit Altlasten im Kader auch zu kämpfen.
Bin ich nicht die gleiche Meinung. Ich finde, wenn du in die Saison gehst als HSV, muss dein Ziel sein, aufsteigen. Und ich glaube, wenn du das auch sagst, knallhart, dann weiß auch jeder das. Und gehst auch mit ein anderes Gefühl da rein. Ey, man kann die Brust auch ein bisschen breiter machen. Nicht immer so bescheiden und es wäre schön, wir steigen auf dieses Jahr. Punkt. Und dann gehst du da vielleicht auch ganz anders an die Sache ran. Und wenn du dann mal ein Spiel verlierst, dann sagst du, ja, wir haben mal ein Spiel verloren, wir steigen doch auf, das ist doch kein Problem.
Ich finde es wirklich interessant, wie unterschiedlich man da auch Herangehensweisen wählen kann. Jonas Boll zum Beispiel hat gestern genau das Gegenteil im Sky-Interview gesagt. Er meinte, wir haben wahrscheinlich in der Rückrunde zu lange immer vom Aufstieg geträumt. Es gibt ja aber viele, die genau deine Meinung auch vertreten und ich persönlich kann die auch total nachvollziehen. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, warum ist genau das eigentlich aus deiner Sicht der richtige Weg, eben selbstbewusst nach vorne zu gehen und die Ziele klar zu formulieren?
Meinst du, Pep Guardiola geht in die Saison und sagt, Platz 6 wäre schon ein Riesenhammer. Nein, der prägt seine Jungs von Tag 1 an. Ich hatte Christoph Daum als Trainer bei Leverkusen. Im Vorjahr, wo Daum kam, war Leverkusen gerade nicht abgestiegen. Dann habe ich Daum bekommen und in 7 Wochen hat er uns ein Brainwash gegeben von einem Absteiger bis zu jemand, ja, Leverkusen wirst du immer Zweiter und ich in das Jahr natürlich auch, bis zu Champions League Ticket. Weil er uns von Tag 1 gesagt hat, wir können das, ihr könnt das und wir werden Hammer Fußball spielen und mehr Spielen gewinnen als verlieren und wir werden oben mitspielen und nächste Saison spielen wir Champions League. Und das hat er uns von Tag 1 mitgegeben. Und dann trainierst du auch so, dann bist du auch kritisch gegenüber deinen Mitspielern, wenn die mal vor die Hütchen abdrehen oder hinter die Hütchen abdrehen. Da bist du im Spiel nochmal grellig, um, wenn es 1-1 steht, in den 80 zu sagen, wir spielen auf Sieg und nicht auf Unentschieden. Das sind die Unterschiede. Und ich glaube schon, dass du von Anfang an sagen kannst, wir steigen auf und wir sind riesig gut. Komm, wir können das. Der Kader ist gut, guck mal um dich rum. Geht doch mit einem anderen Mindset in die Saison rein, statt so bescheiden zu sein. Bescheiden sein kann jeder. Arroganz, ja, das geht 5 nach 12 oder 5 vor 12. Selbstsicher, das Wort gefällt mir sehr gut.
Aber das finde ich echt sehr interessant, weil das klingt so ein bisschen, als wenn beim Trainer vielleicht diese psychologische Komponente doch wichtiger ist als diese asymmetrischen Flügelläufe, abkippenden Sechsen, Taktik bis zum geht nicht mehr, flache Sechs, 4-4-2 und hast du nicht gesehen, sondern dass man dieses psychologische irgendwie rüberbringen muss.
Ja, vielleicht noch ein Beispiel und dann Richtung Niederlande. Ronald Koeman wird Bondscoach bei Oranje. Wir haben eine Phase gehabt, wo wir EM, WM nicht dabei waren. Er wird Trainer und wir haben immer mit 4-3-3 gespielt. Er hat die Spieler zusammengeholt und hat geguckt, wem habe ich denn eigentlich im Kader? Und wie kann ich mit diesem Spieler das beste System spielen? Und nicht, ich habe ein System und da baue ich die Spieler rein. Ich glaube, dass die Angehensweise auch anders kann. Und dass du, wenn du ein mehr ein menschlicher Trainer bist und mehr ein Gefühlsmensch oder Bauchmensch, dass du dann auch siehst, der Depay, den muss ich nicht links an die Linie festbinden, sodass der immer Kalk an die Schuhe hat, sondern der muss sich vielleicht ein bisschen Freiheit geben und ihm auch etwas mehr in die Mitte spielen lassen. Aber Freiheit geben, durch ihm auch vielleicht die Kapitänsbinde zu geben, aber ihm dann auch gleichzeitig zu sagen, dadurch hast du auch sehr viel Verantwortung in deiner Mannschaft und musst du auch die jüngeren Jungs führen. Und so denke ich, dass du eine Mannschaft psychologisch auch weiterbringen kannst und nicht durch taktisch Genösel, das ich auch ab und zu erklären muss bei Sky, weil Fußball bleibt Fußball und ich muss was für dich tun wollen als Nebenmann. Wenn wir beide in der Innenverteidigung spielen, müssen wir uns anfühlen und muss ich dich auch mal beschimpfen können, dass du ein Arschloch bist, weil du deinen Mitspieler nicht unter Kontrolle gehalten hast oder dass du 5 Meter zu tief stehst, sodass wir nicht auf Abseits spielen können. Ich glaube, das ist Kollege sein. Akzeptieren auch, dass mal was schief geht, aber dann darüber sprechen oder knallhart die Wahrheit sagen. Vor allen Dingen in Phasen, wo es richtig gut geht, und da mal zu sagen, immer, du lässt schleifen. Ich sehe schon 2 Mal im Training, du ziehst zurück. Hau rein. Ich glaube, dass das das A und O ist. Und das, man, ich weiß nicht, ich wäre schon lange nicht mehr auf dem Trainingsplatz gewesen, ob das heutzutage noch vorhanden ist. Ich saß beim HSV in der Kabine. Ich glaube, da waren 12 Alpha-Tiere anwesend. Da hast du erstmal nachgedacht, bevor du was gesagt hast. Und wenn du was gesagt hast, dann muss es auch richtig gut gewesen sein. Mit Hollerbach, mit Nico-Jan Hochmar, mit Sergej Barbares, mit Anthony Yeboah. Da musst du ganz vorsichtig sein, wann du was sagst, wie du es sagst.
Als du hier in der HSV-Kabine gesessen hast, die du gerade angesprochen hast, da war ja Frank Pagelsdorf dein Trainer. Was hättest du... Bitte, Entschuldigung?
Gefühlsmensch.
Ja, Gefühlsmensch. Was hättest du damals gesagt, wenn Frank Pagelsdorf jetzt auf dich zugekommen wäre und gesagt hätte, du sollst an der Pressinglinie 2 anlaufen und Räume schaffen, also wenn er ein bisschen mehr in die Taktik reingegangen ist, die du eigentlich ja gar nicht so sinnvoll findest, wie wir gerade gehört haben. Wie hättest du dann reagiert?
Hätte ich gesagt, gehst zur Tankstelle, kauf dir ein paar Gummibärchen und lass mich in Ruhe.
Dann können wir auch sagen, was Frank Pagelsdorf dir geantwortet hätte, nämlich er hat uns auch netterweise eine Sprachnachricht für dich geschickt und das Thema Gummibärchen spielt eine Rolle.
Erik, hier dein Ex-Trainer Frank Pagelsdorf und ich wollte dir mal ein Kompliment machen. Ich finde das klasse, wie du das bei Sky machst. Das ist super interessant, deine Ausführungen zu den jeweiligen Spielen. Ich freue mich riesig, dass du das so super machst. Ich habe eine wichtige Frage. Du siehst im Fernsehen total topfit aus. Ich bin etwas runder. Hast du für mich einen Fitness-Tipp? Ich würde mich freuen, wenn du dir Gedanken machst, weil ich würde gerne ein bisschen abnehmen. Okay, Erik, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis dann, dein Ex-Trainer. Ciao.
Bisschen weniger Gummibären wahrscheinlich.
Ja, der Trainer hatte schon immer ein bisschen ein Problem mit seiner Figur. Ich glaube schon, wo er schon gespielt hat. aber ein sehr herzlicher Mensch, der auch immer versucht hat zu kommunizieren. Ich hatte Bernardo Romeo als mein Konkurrent vorne im Sturm. Dann hat er umgeschwitzt und hat noch mit einem Stürmer gespielt, mit Sergei Barbares dahinter. Und davor habe ich mit Romeo zusammengespielt. Da war ich derjenige, der auf der Bank gelandet ist. Das waren nicht so tolle Gespräche. Aber trotzdem habe ich den Respekt für ihn nicht verloren. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich schätze ihn sehr. Und was sein Gewicht angeht, ja, es gibt nur eins, frisst die Hälfte. Ja, das ist nur eins. Ich habe sehr, ja, ein bisschen auch einen Switch gemacht, ernährungstechnisch. Ich war, wo ich Fußball gespielt habe, so um die 88 Kilo. Natürlich auch mehr Muskeln. Jetzt bin ich 83 Kilo. Das hat natürlich auch mit Ausdauersport zu tun. Und auch der Art, wie du dir ernährst oder was du zu dir nimmst nach einer Einheit. Sind das Kohlenhydrate oder sind das Fette, sind das Eiweiß? Ja, ich habe mich da ein bisschen reingelesen und es hilft mir, dass ich das richtige Zeug reinbekomme und nicht die Gummibärchen, obwohl ich die, wenn ich bei Sky sitze und die Champions League Sendung mache, liegen da auch mal Gummibärchen rum. Und wenn die Spannung ein bisschen kommt, dann greife ich da auch mal rein.
Du hast ja eben schon ein paar von deinen ehemaligen Kollegen aufgezählt, Jeboa, Hogma, Hollerbach und. Gibt es noch irgendwelche Kollegen, zu denen du heute noch ein bisschen Kontakt hast aus der Hamburger Zeit?
Ja, Sergej und Thomas Uschfalushi, mit denen app ich ab und zu mal ein bisschen. Nikian Hochmar, der jetzt natürlich auch bei den holländischen Fußballverband eine sehr schöne Funktion hat, der eigentlich die Oliver Bierhoff-Rolle da hat. Damit habe ich ab und zu mal Kontakt. Dann wird es schon ein bisschen dünner, weil die meisten Jungs, das verläuft sich. Und wenn man sich sieht oder mal trifft, ja, dann ist das natürlich sehr gesellig und dann fließt auch das ein oder andere Bier und kommen die gleichen Anekdoten wie damals wieder zurück auf den Tisch. Also wir werden immer besser, wir sehen immer besser aus, wir haben alle Spiele gewonnen, solche Sachen, die wo alte Säcke immer drüber reden.
Ja, Nico-Jan Hugmar hast du gerade schon angesprochen, dein HSV-Kapitän ja auch. Er erinnert sich auch noch sehr gut an dich und vor allem auch an einen Moment, den ihr gemeinsam erlebt habt. Und da wollen wir doch mal reinhören.
Hallo Erik, hier ist dein Freund Nico aus Holland. Wie geht es dir? Ich habe mal eine Frage an dich. Was haben wir damals nach dem Auswärtsspiel in München zusammen auf dem Hotelzimmer, weil wir nicht schlafen könnten, bis in die Morgenfrüh geguckt? Ciao.
Ja, du lachst schon.
Ja, jetzt wird die
Jugendfrei.
Wir haben auf Eurosport Curling geguckt.
Wie kommt man darauf?
Ja, wir konnten nicht schlafen. Dann haben wir erstmal im Kühlschrank geguckt, was da war. Da standen vier Bierchen. Ich sage, übersichtlich, aber schaffen wir. Und wir haben uns dann auf dem Bett gesetzt und Sport angemacht. Und es war Curling, irgendein Länderpokal. Und dann haben wir uns das mal reingezogen und versucht, in die 2 Stunden ungefähr, die wir geguckt haben, 2-3 Stunden, uns die Regeln künftig zu machen. Und
ist das gelungen?
Das ist uns relativ gut gelungen. Wir hatten erst das Gefühl, dass die Jungs, die mit dem Besen da auf dem Eis schrubben, dass die keine Funktion haben. Aber nach 1,5 Stunden haben wir gemerkt, dass das gerade die Details sind. Die Jungs mit den Schrubber, das sind die wichtigen Jungs, der den Stein wirft. Der ist, sag mal, der Taktikus. Und die Schrubber, das ist eigentlich das Arbeitervolk. Und ja, die Zusammenarbeit zwischen den Taktiker und der Arbeitervolk sorgt für den Erfolg. Und eigentlich ist das eine Spiegelung zum Fußball.
Also als Nico die Frage geschickt hat, da habe ich mir auch überlegt, was könnt ihr jetzt meinen, und habe an alle möglichen nicht jugendfreien Geschichten irgendwie gedacht, aber auf Curling wäre ich jetzt irgendwie nicht gekommen, muss ich gestehen.
Ist ja immer nur schlechte Sachen im Kopf, über die zwei Holländer.
Hast du dann auch selber eigentlich mal Curling ausgetestet, nachdem du jetzt weißt, wie die Regeln funktionieren? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, man lacht ja immer gerne über diese Sportart ein bisschen, aber es ist wirklich anstrengend.
Es ist schwierig, ja. Ich habe auch mal das gemacht einmal, um die Kugel irgendwie mal mit Gefühl in die Kreise zu bekommen. Das ist schon schwierig. Zu schweigen, dass da schon ein paar Steine liegen.
Man hat irgendwie den Eindruck, dass, wenn man auch Nico hört, dass irgendwie die Holländer machen immer am meisten Spaß. zumindest beim HSV. Also da fallen mir noch eine ganze Reihe von weiteren ein. Rafa ja. und Co. Woran liegt das?
Ich glaube, wir lieben das Leben. Ich bin auch so eingestellt, positiv. Ich habe nicht so viele Tage, wo ich sage, geh weg oder bleib bei mir weg, weil ich echt einen schlechten Tag habe. Das ist maximal, ich denke, 2 Tage im ganzen Jahr. Und das ist auch nur ein paar Stündchen, dann dreht sich das wieder. Also positiv eingestellt, Glas ist immer halb voll. Und wenn es nicht halb voll ist, dann füllen wir es wieder auf. Ja, ich gehe davon aus, dass ich so um die 85 Jahre auf diesem Planet rumlaufe. Was soll ich mir ein schlechtes Leben machen? Ich versuche gut zu leben, vernünftig zu leben, was daraus zu machen, zu lernen. Und ich gehe auch Herausforderungen nicht aus dem Weg, weil ich habe nicht gelernt, um im Fernsehen Analyse zu machen. Aber ich habe es versucht und ich bin jetzt 9 Jahre später und habe noch immer riesen Spaß dran. Ich habe es nicht gelernt, Vorträge zu halten für Unternehmen durch ganz Deutschland. Und ich mache das jetzt und es bereitet mir sehr viel Spaß, um über meine Karriere zu sprechen, über das, was ich erlebt habe, über Leute, die ich begegnet bin, über Zusammenstellungen von Personal oder vom Kader, Führungspersönlichkeiten, die ich getroffen habe, ob das jetzt Calmund ist oder Steven Gerrard oder Gérard Rullier. Das sind alles Sachen, die lernst du im Leben. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht ausgelernt bin. Und ich mich immer wieder Herausforderungen suche, um ein besserer oder kompletterer oder vielleicht ein besserer Mensch zu werden. Ja?
Ja, sehr gute positive Lebenseinstellung, die, glaube ich, auf viele Holländer auch zutrifft. Wir haben aber auch einen deiner deutschen Mitspieler gefunden, mit dem dich zumindest eine lustige Geschichte verbindet. Mal gucken, ob du sie schon erahnst.
Moin Langer, Marine hier. Gottverdumme, warum bringe ich deinen Namen immer mit einem Zitronenbaum in Verbindung? Das solltest du den Zuhörern doch mal ein bisschen genauer erklären. Ich hoffe, dir geht's gut, wünsche dir weiterhin viel Spaß bei Sky und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao.
Marinos Bester, mittlerweile als Spielerberater aktiv, lange Zeit Teammanager beim HSV und dein ehemaliger Mitspieler. Was hat's mit dem Zitronenbaum auf sich?
Ja, wir hatten gerade auch Pagelsdorf. Ja, kann ich das jetzt hier sagen?
Ja. Wir sind ja unter uns.
Ja, bei Fußball ist es, what happened in Leogang stays in Leogang.
Außer beim Podcast HSV, wir müssen reden, da what happens in Leogang, you tell in HSV-Podcast, wir müssen reden.
Wir hatten ein Trainingslager und das Trainingslager lief eigentlich verdammt gut. Testspiele gewonnen und wir waren fast am Ende vom Trainingslager und wir hatten ein Testspiel, haben das gewonnen und nach dem Spiel gegessen in einem Hotel und der Trainer sagt, wir hatten frei bis 12 Uhr, konnte uns auch ruhig ein Bierchen trinken, kein Problem. Wie so oft bei jungen Leuten mit sehr viel Adrenalin ist es dann um 12 Uhr so, dass man nach ein paar Bierchen nicht unbedingt das Gefühl hat, den Pyjama anzuziehen, um sich dann ins Bett zu legen. Sondern wir hatten die Idee, vielleicht noch ein Bierchen zu trinken, aber nicht im Hotel. Sondern wir hatten uns ein Buschen organisiert und sind dann irgendwie aus dem Hotel rausgekommen. Irgendwie, jemand hat ein Fenster aufgelassen und wir sind da rausgefallen.
Ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte auf den Zitronenbaum hinläuft. Aber ich lasse sie mal weitermachen.
Ich habe nichts dafür. Sind dann in ein Städtchen gefahren, haben dann ein bisschen Spaß gehabt, ein paar Stunden. Sind dann zurück zum Hotel gekommen. Sind allerdings dann nicht durch das Fenster hinten reingelaufen, sondern direkt durch den Haupteingang. Da stand ein Zitronenbäumchen, das Marinus dann mitgenommen hat auf dem Zimmer. Und weil er dann kurz die Kontenance oder die Kontrolle oder die Balance verloren hat, ist er mit seinem volles Gewicht auf das Zitronenbäumchen draufgefallen. Und das konnten wir dann morgen früh, sag mal, nicht mehr direkt zurückstellen auf die Stelle, wo wir es auch mitgenommen hatten. Es sah etwas anders aus. Und ich will mich jetzt noch entschuldigen beim Hotel. Das Bäumchen ist irgendwo anders gelandet als in der Empfang, wo er vorher gestanden hat.
Da gab es Zitronensaft zum Frühstück.
Ja, wir haben dann Training gehabt und Bagel hatte dann über Umwege vernommen, dass wir in irgendeiner Bar gewesen sind. Und er hat uns dann vor dem Training gefragt, ich weiß, es war ein Teil der Mannschaft weg, das ist nicht schön ins Trainingslager, bitte Jungs, komm nach vorne, tret nach vorne und das ist gut. Und wir haben uns alle angeguckt und so halb schon so gelachen, so. Aber keiner ist vorgetreten. Wir haben trainiert und wir haben dann trainiert. Der hat uns trainieren lassen, leg mich in den Tisch. Und am Ende vom Training sind wir wieder in den Kreis gekommen. Und dann hat er, und das ist der Gefühlsmensch Bagelsdorf, gesagt, hör mal Jungs, Meier, Hochmar, Bester, er hat alle Namen nicht genannt, Steve Töfting. Ich weiß, dass ihr alle weg wart. Aber ich muss sagen, dass ihr das zusammengehalten habt. Ich hoffe, ihr macht das in der Saison auch. Diesen Zusammenhalt brauchen wir, um Erfolg zu haben. Ihr seid Arschlöcher jetzt, aber ich finde es verdammt geil, dass ihr als Mannschaft so zusammenhaltet. Ja, das hat auch etwas von Energie gegeben und auch ein Band untereinander. Und wir haben uns dann auch nicht fallen lassen, auch nicht in den Spielen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was vielleicht noch wichtiger ist als 4-3-3 und eine 2-6er oder ein Flügelflitzer, der es unglaublich gut kann.
Solche Momente schweißen ja auch eine Mannschaft zusammen, wenn man sowas zusammen erlebt und dann auch zusammenhält, wie du es gerade beschrieben hast. Weißt du das eigentlich zu schätzen, dass solche Momente heute gar nicht mehr möglich sind? Also sprich, dass du damals da eben noch anders vorgehen konntest oder ihr als Mannschaft auch als heute so mit den Smartphones und halt die sozialen Medien.
Dass es in die Zeit keine Kameras gab. Wir konnten, ja, du konntest noch in die Stadt gehen oder du konntest noch weggehen oder du konntest noch mal irgendwo noch mal auch später abends noch mal eine Runde ziehen. Heutzutage ist das unmöglich und boah, das ist schon noch mal etwas Extras, was bei den Jungs dazukommt. Natürlich verdienen sie auch x mehr Kohle, aber ich gönne es. Ich gönne ihnen das Geld und ich gönne mir selber, dass in die Zeit das nicht war.
Wir haben gehört, offenbar gab es auch mal einen Moment, wo du direkt vom Stadion in die Kneipe gegangen bist. Da gibt es vielleicht auch noch mal eine Frage. Wir haben ihn schon gehört, Yannick Erkenbrecher, dein Sky-Kollege, der hat noch mal eine Nachfrage an dich. Es geht um Simon. Ja, ich weiß nicht. Hören wir erst mal die Frage.
Hallo Erik, hier ist Yannick Erkenbrecher. Wir haben ja einige Sendungen zusammen gemacht in letzter Zeit und du bringst mich immer wieder zum Lachen. In den Sendungen, aber vor allem auch danach, deine Geschichten immer wieder unterhaltsam, lustig. Ein Schmankerl aus deiner Fußballerkarriere. Mir ist hängen geblieben die Geschichte in Aachen. Alemannia Aachen nach dem Spiel vom Platz direkt in die Kneipe. Und irgendwas war noch mit Simon Rolpes. Wie sagst du immer bei mir in der Sendung? Gib mich die Bilder. Ich würde jetzt sagen, gib mich die Geschichte. Liebe Grüße, Yannick.
Gib uns die Geschichte.
Ja, das erste Geisterspiel Deutschlands. Alemannia Aachen gegen Nürnberg. Ich glaube, an einem Montagabend Regen am Tivoli. Nur ein Gespenst im Stadion, der Rest nichts. Wir gewinnen das Spiel. Und wir mussten auslaufen. Und als Kapitän gehst du dann voran beim Auslaufen. Und ja, wir waren Herbstmeister. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn wir dann auslaufen und die Fans waren nicht im Stadion, dann gehen wir mal zu den Fans. Und etwas weiter beim alten Tivoli auf der Straße ist eine Fankneipe. Und wir sind dann ausgelaufen Richtung um das Stadion rum und sind dann an die Kneipe vorbeigekommen. Und dann habe ich eigentlich nur gegrinst. Und wir sind da reingegangen. Und Simon Rolfes wollte erst nicht rein, weil Simon erzogen ist, dass man alles so machen muss, wie es sein soll. Aber wir haben ihn dann überzeugt, auch mitzugehen. Und er wollte dann auch die Rechnung da in das Café bezahlen, sodass nichts hängen bleibt oder nichts rauskommt. Und habe ich gesagt, mach dir keine Sorge. Ich habe den Wirt angeguckt und gesagt, hör mal, ich bezahle jetzt mit meinem Gesicht. Ich habe kein Cash dabei, aber ich komme morgen zu dir zurück in die Kneipe und dann bezahle ich dir das alles. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war, glaube ich, für Simon auch in der Lehre, der als ganz junger Spieler bei uns bei Aachen war, dass man auch auf eine andere Art und Weise auslaufen kann.
Also habt ihr Simon Rolfes direkt mal das Wichtigste beigebracht einer Fußballkarriere.
Ja, dass man nicht immer nach dem Training den Recovery Shake trinken soll, sondern dass ein frisch gezapftes auch was tut. Für den Kopf dann mehr als für die Beine.
War damals Dieter Hecking Trainer oder war der später Trainer?
Ja, war Hecking Trainer, stimmt. Ja.
Der hat doch wahrscheinlich solche Sachen auch verstanden, dass das wichtig ist, Pagelsdorf-mäßig für eine Mannschaft, oder?
Ja, ich konnte mit Dieter sehr gut. Ich war Kapitän und war dann auch meistens vor dem Training in der Kabine. Und da hat mich da auch mit reinbezogen. Ich war ja 35, um ein bisschen so ein Gefühl zu haben, was spielt in die Mannschaft? Müssen wir draufhauen im Training? Müssen wir Gas geben oder müssen wir ein bisschen weniger Gas geben? Und ich glaube, dass das auch ein sehr gutes Vertrauen war zwischen Kapitän und Trainer. Wenn ich ihm gesagt habe, Trainer, wenn du heute durchziehst, dann fällt der eine oder andere runter. Oder dass ich ihm gesagt habe, Trainer, heute müssen wir mal richtig Gas geben, weil einige von den jungen Jungs denken, dass wir schon Meister sind und dass wir schon aufsteigen. Jan Schlaudraff hat sich gerade einen Porsche gekauft, den müssen wir auch mal kurz durchrütteln. Und dann haben wir ein 4 gegen 4 gespielt, wo Willy Landgraf und ich mal links und rechts mal eine, ja, sag mal so, den Ball nicht getroffen haben.
Die Frage ursprünglich kam ja von Jannik Erkenbrecher. Wenn man ihn jetzt so reden hört und auch dich antworten hört, dann gewinnt man den Eindruck, dass die Stimmung unter euch, so im Sky-Team, schon sehr gut ist. Ne? Wie lange möchtest du eigentlich noch als Experte arbeiten? Der Job scheint dir auch sehr viel Spaß zu machen.
Ja, das ist es natürlich auch. Du arbeitest da mit Leuten, die auch alle Bock haben auf Fußball und die sich dafür interessieren, die das geil finden, um das zu moderieren. Und ich finde es schön, um da was drüber zu erzählen oder ab und zu mal eine Anekdote reinzuwerfen. Und ich glaube, das musst du auch als Sender ausstrahlen, dass du Spaß dran hast und dass du das gerne magst und dass Fußball auch etwas ganz Spezielles ist. Das ist für the rich guy, aber auch für den normalen Mensch auf der Straße und das ist für jeden. Und der Unterschied zwischen Kreisklasse C und Bundesliga, die ist nicht so groß, weil da geht es um Kameraden untereinander und versuchen am Ende ein Resultat zu holen. Und in Bundesliga ist das auch. Es geht nur um Druck, um Ansehen und die Sache drumherum. Aber der Kern ist ja das Gleiche, dass du mit Kerlen oder mit Mädchen zusammen auf den Platz gehst und Erfolg haben möchtest. Und nachher möchtest du das feiern. Eine Flasche Wein allein leer trinken macht nicht so viel Spaß. Aber wenn du die teilen kannst mit vier Männern, dann ist das doch schön, oder?
Stichwort Spaß haben. Also im Studio ist es noch gar nicht so lange her, da haben Didi Hamann und du und wer auch alles dabei war, ich einen Lachanfall bekommen. Es ging irgendwie um Cristiano Ronaldo. Didi Hamann hat gesagt, der wird möglicherweise seine Schuhe an den Nagel hängen, um Schauspieler zu werden. Und dann habt ihr plötzlich alle 5 Minuten gefühlt durchgelacht. Erinnerst du dich noch?
Ja, ich meine, das ist doch auch menschlich und das ist doch auch gut, dass sowas geht und dass das auch Live-Fernsehen, jedes Ding, was ich mache und was schief geht oder wo technisch was schief geht oder der Touchscreen funktioniert nicht, ja, dann musst du da eine Lösung für finden und das finde ich auch cool. Also Fußball war für mich zusammen was zu gewinnen oder mal ein Tor zu schießen und ein Tor schießen war dann so ein Yes-Gefühl oder das gute Assist zu geben und ein Yes-Gefühl hole ich mir jetzt durch eine gute, schlüssige Analyse, wo ich denke, hey, da hat jedes Wort gepasst, da haben wir auch das richtige deutsche Wort gefunden, was mir nicht immer gelingt, aber ich versuche es. Und ich habe dann auf eine normale Art und Weise versucht zu erklären, wieso etwas entstanden ist. Und das finde ich, das ist Fernsehen. Das muss natürlich, wir sind keine Roboter. Wir versuchen mit Emotionen was rüberzubringen. Und das bindet oder das bindet nicht. Und ich hoffe, dass es sehr viel bindet, weil ja, ich mache 29. Mai meine letzte Champions League-Sendung und dann wird ein neues Kapitel aufgemacht bei Sky. Ich werde am nächsten Saison am Sonntag eine Sendung machen. Wird wahrscheinlich zwischen 4 und 9 ungefähr so sein. Und das war das Wochenende mit alles vom Freitag, Samstag, was am Sonntag noch dazukommt, wahrscheinlich HSV, gegen Schalke oder so oder noch ein Premier League-Spiel. Das bauen wir alles auf mit Analysen und mit Gesprächen und Fakten und dann machen wir da so einen Strich dran an das Wochenende Fußball.
Bist du dann der Moderator dieser Sendung oder hast du dann noch einen weiteren Moderator neben dir?
Ja, da sind wir am Gucken, wie wir das machen, ob wir das mit 2 Moderatoren machen. Fakt wird sein, dass das 100% Meier, weil das Konzept, was jetzt in die Champions League schon 9 Jahre ist, dass wir das eigentlich rüber transportieren Richtung Bundesliga. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass es in ungefähr einer Dreiviertelstunde 100% Meier geben wird. Die Analyse von das Freitagsspiel und dann alle Spiele an dem Samstag mit die schönen Striche, mit Loop, mit Highlights, mit große Hände im Schirm und solche Dinge mehr.
Ja, 100% Meier. Dazu gibt es noch eine Nachfrage deines Kollegen Michael Leopold.
Ah, Leo.
Erik, Leo hier. Grüße. Wir hatten so viele lustige und spannende, interessante gemeinsame Momente in all unseren Shows. Immer ein Fest mit dir. Und was vielleicht für alle ganz interessant wäre zu hören ist, was würde eigentlich Erik Meier über Erik Meier am Touchscreen erzählen in der Analyse? Darfst mich auch gerne analysieren, wenn du möchtest. Aber in erster Linie geht es ja um dich. Also ich bin sehr gespannt. Liebe Grüße, der Leo.
Ja, wie würde Erik Meier, ohne über die Kneipe zu sprechen, sich selbst am Touchscreen analysieren?
Als Fußballspieler?
Als Experte, glaube ich, oder?
Ja, als Experte denke ich, dass ich jemand bin, der immer versucht, das Positive zu suchen in einer Aktion, in einer Mannschaft oder in einem individuellen Spieler. Und wenn was nicht gut ist oder das echt anzusprechen ist, dann werde ich auch was Negatives zeigen. Was dazu führt, dass wenn er zwei Wochen später was gigantisch Gutes macht, ich es da auch mit einer Vergrößerung enorm groß mache, weil ich enorm viel Respekt habe für die Jungs, die da auf dem Platz stehen. Ich habe selber auf Champions League Niveau gespielt. Ich weiß, was da gefragt wird von dir. Und heutzutage wird noch viel mehr gefragt. Also ich denke schon, dass das sehr wichtig ist, dass du zu schätzen weißt, auf welches Niveau die Jungs da spielen. Und ich versuche das mit einer lustigen, aber auch seriösen Art zu machen, aber immer mit, was ich gerade schon besprochen habe, das Glas halb voll. Also ich liebe den Fußball. Ich diskutiere und quatsche gerne darüber. Und ja, das mache ich bei Sky auch. Ich versuche immer gepflegt und gut auszusehen, weil ich bin eitel und das würde ich auch so halten. Ich finde auch, dass da jemand stehen muss, der sportlich ist, der kein 3-Doppelkinn hat und einen dicken Bauch und dann sagen soll, die Spieler sollen laufen. Das geht nicht. Da soll ein gepflegter, gut aussehender Kerl stehen, der selber gespielt hat oder es sehr gut erklären kann, wenn er selber nicht gespielt hat. Und dann seine Analyse gibt. Und das Gute ist, es ist nur meine Meinung. Es ist nicht die Meinung. Und das finde ich das Schöne. Man kann darüber diskutieren. Und natürlich sind auch mal Fans von Clubs ist nicht mit mir einverstanden. Das finde ich auch gut. Das muss auch so bleiben. Das hält mich scharf und hält mich fit und sorgt dafür, dass die Analysen so sind und bleiben, wie sie jetzt sind. Und das Einzige, was ich jetzt noch dazu hoffe, ist, dass wir wieder eine neue Software bekommen, sodass ich noch etwas an Pfeffer und Salz da reinwerfen kann.
Ja, wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung. Jetzt musst du aber noch beantworten, du hast jetzt eben gerade gesagt, dass du jetzt ab nächster Saison eine quasi eigene Show dann nochmal bekommst am Sonntag. Damit trittst du ja so ein bisschen in die Fußstapfen, ich sag mal, von Rudi Carrell, Linda de Mol, Frau Sylvie Meissner. Also als Holländer, so, das klingt so, als wenn du nicht nur Experte, sondern auch ganz gerne mal die Rolle des Moderators übernehmen wollen würdest, korrekt?
Nö, muss nicht unbedingt sein. Ich denke, dass ich mich wohlfühle in einem Team. Ich habe immer Teamsport gemacht, jetzt ist Triathlon, mache ich mal was für mich ganz alleine. Aber ich liebe es, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit Leo. Ja, das sind immer schöne Doppelpässe mit ihm. Und das ist auch ein Gefühl, was man untereinander hat. Geben und nehmen und auch mal kritisch zueinander sein. Nein, ich will nicht eine One-Man-Show mit Spotlight nur auf mich. Das brauche ich nicht. Ich am liebsten mit anderen Leuten zusammen.
So funktioniert wahrscheinlich auch deine 100% Meier-Analyse, also dass ihr im Team euch zusammensetzt. Die ja, weil Analyse ist ja schon Kult inzwischen, ne?
Ja, ich stehe vor die Wand, aber keiner sieht, dass da noch technische Jungs dahinter sind, die die Filmchen zusammengebaut haben, die mit mir zusammen während des Spiels Bilder filtern, schon mal schneiden, wo ich dann sage, da will ich einen Pfeil und mach mir da einen Stopp oder leg mir da noch eine Lupe drauf oder ein Highlight oder das mache ich nicht alleine. Da ist noch ein, da sind noch vier andere Jungs, die das mit mir zusammen machen. Nur eine muss ja die Fresse hinhalten im Fernsehen und sprechen. Und die anderen Jungs machen das. Aber ohne diese Jungs um mich herum könnte ich das nicht machen. Aber das Gute ist, ich weiß, dass ich die Jungs brauche und ich schätze die enorm.
Dann musst du uns jetzt ganz zum Abschluss eine 100% Meier-Kurzanalyse des HSV geben. Wir stellen nämlich allen unseren Gästen eine Abschlussfrage. Und das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, aber wir fragen alle, wann steigt der HSV auf? Und 95% unserer Gäste hat gesagt, in dieser Saison, ja, das Pustekuchen wird nicht mehr passieren. Trotzdem, du musst jetzt sagen, wann wird der HSV aufsteigen?
Ja, wir haben ja vorhin schon gesprochen über Kaderzusammenstellung, dass das okay war. Dass der prima war, dass da nicht das Problem liegt, sondern du hast es ja selber auch noch ein bisschen angesprochen, vielleicht etwas mehr Richtung die Psyche oder umgehen mit Druck oder lege mich selber den Druck auf die Schulter. Und ich bin ja rangegangen mit die Idee, wieso sagst du nicht von Tag 1 an, wir steigen dieses Jahr auf. Wir haben einen tollen Kader, guckt euch die Spiele mal alle einzeln an. Wir haben einen guten Trainer vor der Mannschaft, der genau weiß, wie Fußball gespielt wird. Und wir steigen jetzt auf. Punkt. Keine Diskussion. Wir sind hier einfach, wir sind den HSV. Hör mal. Wir sind den HSV. Wir sind nicht Sandhausen, mit allem Respekt. Aber wir sind den HSV. Und wir steigen diese Saison auf. Und ich glaube, wenn man mit einer ganz anderen Philosophie oder Denkweise da reingeht, vielleicht das Kollege Bolter etwas anders drüber denkt, weil er von Natur her auch sehr bescheiden ist. Ich bin etwas extravaganter und ich bin dann eher der Typ, der sagt, sag, welches Ziel du suchst und dann wirst du auch finden.
Also ich fasse kurz zusammen, du gehst davon aus, nächstes Jahr steigt der HSV dann auf, wenn er von vornherein seine Ziele ambitioniert formuliert.
Ja, der HSV steigt auf, ich mache meinen Triathlon in Rot und ihr habt den besten Podcast Deutschlands.
Genau das, also danach kann nichts mehr kommen, das perfekte Schlusswort. Deswegen, lieber Erik, ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War überragend, hat großen Spaß gemacht. Zitronenbäume und alles Mögliche war drin. Also großes Kompliment. Vielen Dank.
Ja, und das Gute ist, all diese Anekdoten bleiben ja unter uns.
Richtig, weil das ist ja ein kleiner, aber feiner Podcast. Wir waren zu dritt und davon wird niemand was mitbekommen.
Ja, nur eine große Familie.
Und der große Podcast, wo alle anderen auch wieder dabei sein werden, den gibt es dann nächste Woche nach dem letzten Spiel gegen Braunschweig, wo wir noch einmal in eine 100% ohne Erik Meier Saisonanalyse reingehen. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Ciao, Erik.
Ciao, ciao, Männer.
Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.